Deutschlandfunk. Agenda.
Zur Sendung Agenda am Mittwochvormittag begrüßt Sie Michael Röhl. Deutschland steht am Beginn einer neuen Corona-Welle, diesmal mit der Virusvariante Omikron. Längst sind Großveranstaltungen abgesagt oder auch nur im kleinen Rahmen möglich. Für die Gastronomie gelten besondere Zugangsvoraussetzungen. Und auch der Einzelhandel fürchtet Umsatzeinbußen, weil potenzielle Kunden etwa die Innenstädte meiden. Mit gravierenden wirtschaftlichen Folgen für Selbstständige und Arbeitnehmer. Und so wird der Start ins Jahr 2022 für viele zu einer erneuten finanziellen Bedrohung und auch zu einem Armutsrisiko, vor allem für die, die sowieso schon mit niedrigem Einkommen um ihre Existenz kämpfen. Und auch in gesundheitlicher Hinsicht ist Corona längst zu einer Pandemie geworden, die besonders für diejenigen zum Risiko wird, die eben nicht im Homeoffice arbeiten können, die in beengten Wohnverhältnissen etwa leben oder auch auf Bus und Bahn angewiesen sind. Entscheidet der soziale Status, wen die Pandemie besonders trifft? Unser Thema heute in der Sendung Agenda. Und uns interessieren natürlich Ihre Erfahrungen, Ihre Meinungen. Welche Folgen hat Corona aus Ihrer Sicht für Menschen, die bisher schon unter schwierigen sozioökonomischen Bedingungen leben? Sind Sie besonders betroffen von den Auswirkungen dieser Pandemie, auch verbunden mit einem höheren Armutsrisiko, weil es viele Jobs gerade auch im Niedriglohnsektor einfach nicht mehr gibt oder Sie erneut gefährdet sind? Rufen Sie kostenfrei an 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail und zwar an agenda@deutschlandfunk.de. Meine Gäste heute Morgen, Vertretungsprofessor Dr. Timo Kolja-Pförtner ist bei uns in der Runde, Medizinsoziologe an der Uni Köln. Herr Dr. Pförtner, guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen, Herr Röhl.
Und Dr. Ulrich Schneider, er ist Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Herr Dr. Schneider, auch Ihnen einen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Herr Pförtner, lassen Sie uns vielleicht zunächst mit den Anfängen der Pandemie beginnen, dahin zurückgehen, also zum März 2020. Damals galten Skiorte wie Ischgl als Hotspot, der internationale Reiseverkehr und damit auch der internationale Tourismus als eine der Ursachen auch für die schnelle Verbreitung, weltweite Verbreitung des Coronavirus. War am Anfang Corona eine Pandemie eher der Reicheren? Kann man das so plakativ nennen?
Zumindest liegen es die ersten Studien dazu, die wir erhoben haben, liegen es nahe. Also das sehen wir aus zwei, drei Studien. Man muss dazu sagen, die Studienlage dazu ist noch relativ dünn, dass es am Anfang der Pandemie tatsächlich so war, dass eher sozial besser Gestellte von der Pandemie betroffen waren, also ein höheres Infektionsgeschehen unter den sozial Bessergestellten zu beobachten war. Und sich dann im Zuge der Pandemie, ja, man kann so sagen, so nach 6, 7, 8 Monaten hat man gesehen, dass sich es dann gedreht hat und dann eher sozial Benachteiligte häufiger vom Infektionsgeschehen betroffen waren.
Sie haben gesagt, 6, 7 Monate hat es gedauert. Ist das aus Ihrer Sicht eine schnelle Entwicklung gewesen oder auch in eine langsame Entwicklung in alle gesellschaftlichen Bereiche hinein?
Ob das schnell oder langsam ist, dazu fehlen mir tatsächlich die Vergleichswerte. Mhm. Das kann ich so nicht beurteilen. Also ich denke mal, ich würde schon sagen, dass das relativ schnell ist. Ja.
Wie ist denn dazu gekommen, dass sich Corona dann doch so schnell in alle Bereiche, sozialen, gesellschaftlichen Schichten verbreitet hat?
Wie es dazu gekommen ist, na gut, ich bin jetzt kein Virologe, ne? Also ich kann jetzt nicht sagen, kann keine Aussagen darüber machen, wie schnell sich sozusagen die Infektion verbreitet hat. Aber ich denke, es ist ein ganz normaler Prozess auch, dass dazu natürlich auch Theorien, dass sich gewisse Dinge auch in der Gesellschaft diffundieren, ja. Von daher, darüber kann man es ganz normal auch erklären, ein ganz normaler gesellschaftlicher Prozess auch im Zuge der Pandemie. Ja, wir verstehen die Pandemie ja auch in gewisser Weise auch als eine Art Brennglas, in denen auch solche negativen Dinge wie so ein Pandemiegeschehen sich einfach in der Gesellschaft komplett normal verbreitet.
Ja? Ja. Und wenn wir auf heute schauen, wir schauen ja gerade auch auf die Menschen, die sozial benachteiligt sind, die schlechter gestellt sind. Kann man die These heute verfolgen und sagen, diese Pandemie ist eine Pandemie, die eher, was die Risikofaktoren die betrifft, die schlechter gestellt sind, die in schwierigen, so haben wir es ja genannt, sozioökonomischen Bedingungen und Verhältnissen leben?
Ja, zumindest legen uns das die ersten Studienergebnisse klar nach. Ja? Mhm. Also das würde ich so bestätigen, ja.
Wie kommt es dazu? Was sind die Gründe, was sind die Ursachen aus Ihrer Sicht?
Ja, einige Punkte hatten Sie ja schon genannt. Es ist einmal der beengte Wohnraum. Darüber hinaus muss man natürlich auch sagen, es ist nicht nur der beengte Wohnraum. Das heißt, man hat geringere Möglichkeiten, wenn eine Infektion in der Familie vorliegt, diese Person dann zu separieren. Man hat natürlich auch eine höhere Kontakthäufigkeit, ne, wenn mehr Menschen im beengten Wohnraum leben. Dazu zählt aber auch die Wohnumgebung. Das sehen wir ja auch schon seit Jahrzehnten. Räumliche Konzentration von Armut, Stichwort Segregation, nimmt zu. Das heißt, so kommen auch nochmal Nachbarschaftseffekte, die das Infektionsrisiko erhöhen. Darüber hinaus Mobilität ist auch ein Stichwort. Wir wissen, dass sozial Benachteiligte häufiger öffentliche Verkehrsmittel nutzen und damit natürlich auch einem höheren Infektionsrisiko ausgesetzt sind. Berufsbedingte Faktoren zählen dazu, das haben Sie auch eben schon erwähnt, sozial Benachteiligte haben geringere Möglichkeiten im Homeoffice zu arbeiten, haben höhere Kontakthäufigkeit mit Menschen in der Arbeit. Und natürlich auch, wichtiger Faktor ist auch das Gesundheitsverhalten. Also sehen wir auch, erste Studien zeigen auch, dass sozial Benachteiligte nicht derart sich an die Pandemie anpassen wie sozial Bessergestellte.
Wir werden das im Detail uns nachher nochmal auch genauer anschauen, was die berufliche Situation betrifft, natürlich aber auch die Wohnverhältnisse. Nun haben Sie gesagt, das Risiko, so fasse ich das mal zusammen, sich anzustecken, ist einfach in diesen gesellschaftlichen Bereichen ist größer. Wie sieht es damit aus, schwerer zu erkranken, möglicherweise auch an dieser Pandemie zu sterben?
Ja, auch hierzu gab es auch schon erste Studien, die gezeigt haben, dass sozial Benachteiligte einen schwereren Krankheitsverlauf haben und auch eine höhere Covid-19-Sterblichkeit. Das ist etwas, was wir natürlich auch aus früheren Studien wissen, dass gerade die Faktoren, die einen schwereren Covid-19-Verlauf bedingen, unter sozial Benachteiligten häufiger vertreten sind, wie beispielsweise Übergewicht, Diabetes und eben auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Haben Sie eine Erklärung dafür, warum Menschen, die es schwerer haben im Leben, die weniger Geld zur Verfügung haben, warum die auch schwerer erkranken, vielleicht sogar sterben, auch an Corona?
Ja, wie gesagt, das sind eben die Vorerkrankungen. Also ein maßgeblicher Punkt sind eben diese Vorerkrankungen, zumindest das ein wesentlicher Erklärungsansatz.
Okay, gut. Herr Schneider, würden Sie das auch so sagen, diese Pandemie betrifft in erster Linie die sowieso wenig haben, die in unserer Gesellschaft es immer schon schwer hatten?
Ja, mittlerweile ja. Also das Interessante an dem, was Herr Dr. Fürtner gerade ausführte, ist ja in der Tat, dass sich das Ganze sehr schnell gedreht hat. Dass eine Infektionsgeschehen zu einer Pandemie wird, einer weltweiten, das hängt natürlich damit zusammen, dass Menschen sehr viel reisen, dass Menschen fliegen, dass Menschen dabei auch starke soziale Kontakte haben in diesem weltweiten Geschehen. Das haben arme Menschen nun mal nicht. Deswegen hatten sie erstmal mit der Ausbreitung der Pandemie gar nichts zu tun. Das waren dann eben Orte wie Ischl, waren aber auch Geschäftsreisende aus China und so weiter, die erstmal daraus die Pandemie machten, also jetzt ohne einen Vorwurf daraus zu machen. Aber das war Fakten. Als es dann hieß, nehmt euch in Acht, meidet soziale Kontakte, da drehte sich das schlagartig um. Und Herr Dr. Fürtner hat es ja gerade auch genannt. Da waren es wiederum die Reicheren, die es deutlich bessere Möglichkeit hatten, Infektionsgeschehen zu meiden, wenn man morgens aus vielleicht ein Familienhaus geht, in sein Auto steigt, zur Tiefgarage fährt und dann ins Büro hoch, hat man nun mal nicht so viel Ansteckung, als wenn man sich morgens in irgendeinen vollen Bus quetschen muss oder S-Bahn, um dann zu einer Arbeitsstelle zu fahren, wo man vielleicht mit vielen Menschen am Fließband oder im Einzelhandel an der Kasse mit ganz vielen sozialen Kontakten zu tun hat. Also hat es sich gedreht und deswegen natürlich, es ist in der Tat so, dass jetzt, wo es sich gedreht hat, die Armen, die sind, die erstens dem deutlich höheren Infektionsgeschehen ausgesetzt sind und zwar je ärmer, umso deutlicher. Ich will als Beispiel obdachlose Menschen nennen, die überhaupt keine Chance hatten, sich vor diesem Virus zu schützen und sogar die Notunterkünfte und auch dies ist ja schon ein sehr problematischer Punkt wegen der Enge. Auch die Notunterkünfte hatten ja zwischenzeitlich geschlossen im ersten Lockdown, weil man hier die Hilfe nicht mehr aufrechthalten konnten. Und oder wenn man sich anschaut, Wohnsituation sehr enge in Frauenhäusern, Wohnsituation in Einrichtungen für Flüchtlinge und so weiter, das sind die sich weniger schützen konnten und die es dann am Ende auch am härtesten getroffen hat, bis hin zum sogenannten Homeschooling.
Wir reden ja heute, Herr Schneider, über zwei Risiken, zumindest zwei. Also das eine sind die gesundheitlichen Risiken, das ist auch das, was Dr. Fördner eingebracht hat, Sie gerade auch noch mal ergänzt und bestätigt haben. Und das andere sind die Armutsrisiken. Ja. Sie haben, ich glaube, Mitte Dezember haben Sie Ihren Armutsbericht, die neueste Studie auch vorgestellt, Armut in der Pandemie. Ja. Wie sehr haben die Risiken zugenommen, auch unter dieser Pandemie unter die Armutsgrenze zu rutschen?
Sie sind auch hier sehr ungleich verteilt. Wir müssen erst mal uns vor Augen halten, wenn wir über Einkommensarmut reden und Einkommensverluste in der Pandemie, dass der allergrößte Teil der Bevölkerung keine Einkommensverluste hatte und hat. Das muss man einfach sehen. Also rund 80% haben erstmal keine besonderen Einkommenseinbußen, nehmen wir etwa Rentnerinnen und Rentner, Pensionäre, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des öffentlichen Dienstes, Beamte und so weiter. Es waren insbesondere, wenn man sich anschaut, wer war jetzt hart getroffen, als es im Frühjahr 2020 losging, das waren Menschen aus der Gastronomiebranche, die ja besonders unter dem Lockdown zu leiden hatte. Es waren Menschen aus künstlerischen Berufen. Es waren vor allen Dingen Leiharbeiter, die so sehr schnell ihren Arbeitsplatz verloren. Und darauf konzentrierte sich das am Anfang schon sehr stark. Es fiel ja praktisch über Nacht bis zum Mai 2020 600.000 Arbeitsplätze weg. Und das waren vor allen Dingen solche Arbeitsplätze, sogenannte Solo-Selbstständige auch, die dann ja plötzlich von heute auf morgen ihren Job los waren, weil nichts mehr stattfand. Und dazu kam, wenn man sich anschaut, Kurzarbeitgeld hat sehr viel vermeiden können an Armut. 6 Millionen Menschen waren in der Spitze im August 2020 in Kurzarbeit. Aber auch hier muss man feststellen, die Einkommenseinbußen in der Kurzarbeit haben vor allen Dingen die getroffen, die ohnehin bereits wenig verdienten. Also die, sagen wir mal, nur 1.500 Euro im Monat nach Hause bringen, die waren dann auch von weiteren Einkommenseinbußen betroffen. Und das heißt, die Armut ist hochgegangen und die Einkommenseinbußen hat zu mehr Armut geführt. Und interessanterweise insbesondere bei Solo-Selbstständigen, da ist wirklich sprunghaft hochgegangen, die Armutsquote, und bei Arbeitnehmern. Das haben wir so normalerweise nicht in der Statistik.
Wir werden gleich im Verlauf der Sendung uns das auch noch mal ein bisschen genauer anschauen, denn jetzt am Telefon ist Jochen Brühl, der Vorsitzende der Tafel Deutschland. Herr Brühl, guten Morgen erstmal.
Guten Morgen, ich grüße Sie.
Selber auch Mitglied der Essener Tafel. Wenn wir uns die Folgen der Pandemie anschauen, bei den vielen Tafeln, die es in Deutschland gibt, und wir beginnen vielleicht mit denen, die regelmäßig zu Ihnen kommen, um sich zum Beispiel Lebensmittel auch abzuholen. Ist die Zahl in der Pandemie deutlich gestiegen?
Ja, das muss man, glaube ich, sehr differenziert betrachten. Das ist ein dynamischer Prozess. Also es gibt Tafeln, die sagen, sie haben einen Anstieg von fast 20%. Es gibt Tafeln, die sagen, bei 40%, das ist gleich geblieben. Aber wir haben auch Tafeln, das ist auch überraschend für uns selbst gewesen, die haben deutlich weniger Kundinnen und Kunden gehabt. Ich kann das, was Ulrich Schneider gerade gesagt hat, nur bestätigen, dass natürlich auch Leute zu uns kommen, die vorher gar nicht gewusst haben, dass sie mal zur Tafel gehen können oder sollten oder müssen. Das waren auch Studenten, die so Nebenjobs hatten im Kultursektor oder Leute, die in Bezug der Kurzarbeit waren oder auch Solo-Selbstständige, die bei uns aufgeschlagen sind und dann Hilfe brauchten. Das ist so. Und es gibt aber auch Leute, die Angst gehabt haben, aus dem Haus zu gehen und die sich jetzt auch daran gewöhnt haben, bestimmte Unterstützungsleistungen nicht mehr in Anspruch zu nehmen und deshalb auch nicht mehr zur Tafel gekommen sind. Das lag auch sicherlich am Anfang daran, dass wir im ersten Lockdown sehr deutlich unsere Angebote runterfahren mussten. Viele Tafeln, fast 50%, haben geschlossen. Das ist jetzt nicht mehr so, aber ich glaube, dass sich viele Leute natürlich auch daran gewöhnt haben und es ist dann auch schwierig, diese Leute wieder neu zu erreichen, weil das ist ein ganz wichtiger Faktor, der bei uns noch dazu kommt. Es geht ja nicht nur um die Abgabe von Lebensmitteln, um zu unterstützen und finanziell zu entlasten, sondern das Thema Vereinsamung. Diese ganzen Angebote, Mittagstische, Kaffee und Kuchen für Senioren aus dem Bereich der Armutsbedrohung oder Betroffenheit sind weggefallen, weil das natürlich nicht mehr funktioniert hat, weil wir auch unsere Helferinnen und Helfer unterstützen müssen und auch schützen müssen. müssen.
Herr Brühl,
da sind natürlich wichtige Sachen weggefallen.
Sie haben das gerade schon angesprochen. Die Tafeln sind auch Orte der Begegnung, auch Orte des Austausches. Was bekommen Sie zum Beispiel auch in Essen bei der Tafel mit? Wie machen sich die Folgen der Pandemie bei den Menschen, die sowieso schon wenig haben, bemerkbar?
Ja, das sind die abgehängt. Man muss das ja sagen. Wir reden ja auch gerade in der Pandemie über gestiegene Lebenshaltungskosten. Wir reden jetzt auch nochmal über die Energiekosten, die steigen. Die Nebenkostenabrechnungen stehen ins Haus. Das ist eine große Verunsicherung und eine große Sorge, die da einhergeht. Und man muss sehr deutlich sagen, gerade die Begegnungen, die Vereinsamung, das sind Themen, die jetzt bei uns nochmal richtig durchschlagen, wo man auch sehr deutlich sieht, das sind die, die sowieso schon keiner auf dem Schirm hat oder zu wenig auf dem Schirm hat, die jetzt von diesen Dingen nochmal viel mehr betroffen sind, wo auch der Austausch fehlt, wo die Kommunikation fehlt und wo Leute sich wieder zurückziehen. Also wenn ich höre, dass im Armutsbericht, dass die Zahlen, wenn ich das lese, dass die Zahlen hochgehen und gleichzeitig wir an vielen Stellen auch Tafeln haben, die berichten, dass da weniger Menschen kommen, dann macht uns das, dann sind wir besorgt, dann führt uns das in die Sorge, weil wir natürlich fragen, was ist denn jetzt mit den Menschen? Also die sind ja in Notsituationen, die ziehen sich zurück, die suchen den Kontakt nicht, das besorgt uns sehr und das sind Folgen, wo wir glauben, dass wir da noch lange mit zu tun haben werden. Also ich muss auch noch eine Sache noch mal sagen, gerade Thema gesunde Ernährung. Also ich lese diese ganzen Themen und Obst und Gemüse sind zum Teil dann Luxusgüter. Natürlich ist das für den Personenkreis, den wir vertreten, natürlich fatal. Also wenn dann Preissteigerungen sind, die dann eben halt nicht mehr zu kompensieren sind. Und das besorgt uns, das muss man sehr deutlich sagen.
Wir haben, und Sie sprechen über die wirtschaftlichen Folgen, die Gefahr auch arm zu werden oder unter die Armutsquote auch dann zu rutschen. Wie sieht es mit den gesundheitlichen Risiken aus, die auch Dr. Pförtner eben schon angesprochen hat? Ist das den Menschen bewusst, dass sie nochmal im Leben auch anders auch einer möglichen Infektion ausgesetzt sind, weil Abstände nicht eingehalten werden können, weil die Wohnbedingungen so sind, wie sie sind? Ist das deutlich? Wird das im Austausch auch nochmal deutlich?
Das wird sehr, sehr deutlich. Also ich sage das immer wieder, dass natürlich die Pandemie und Homeschooling und all das, was damit zusammenhängt, in einer Vierzimmerwohnung mit Garten schon schwierig ist. Aber in Alleinerziehend mit zwei Kindern auf 60 Quadratmeter in Duisburg-Marxloh ist das natürlich nochmal was ganz anderes. Da ist die Gefahr der Vereinsamung, aber auch der gesundheitlichen Beeinträchtigung natürlich viel höher. Da fehlen auch oftmals Informationen. Das ist ja auch so, dass Tafeln ja auch Informationsorte sind, wo man Leute über Dinge informieren kann, die gerade wichtig sind. Und wenn Leute wegbleiben, dann fehlt auch dort so ein Austausch. Und wie machst du das? Und wie ist das mit den Masken? Und wie ist das mit den Boostern? Wie ist das mit dem Impfen? Also ich muss auch an der Stelle nochmal sehr deutlich sagen, das möchte ich auch nochmal sehr klar anfügen, dass es ja viele Leute gibt, die gerade spazieren gehen und viele Sachen machen. Und es gibt dann eben halt auch viele Ehrenamtliche und Hauptamtliche in den sozialen Bereichen, auch bei den Tafeln, die Unglaubliches leisten, die ja selber gerade betroffen sind von dieser Pandemie und sich trotzdem engagieren. Und das darf man an der Stelle auch jetzt nicht unter den Tisch fallen lassen, weil das ist so wichtig, dass es auch in deren eingeschränkten Möglichkeiten Begegnungen gibt, die eben halt nicht nur Lebensmittel ausgeben, sondern wo eben halt auch gesprochen wird, wohin Hinweise gegeben werden. Das können wir in dem Sinne nicht mehr leisten, wie wir das vor der Pandemie haben lassen können, durch diese ganzen Zusatzangebote, die wegfallen. Aber das zeigt auch nochmal, dass dieser Personenkreis doppelt betroffen ist, eben halt durch viele dieser Folgen dieser Pandemie betroffen ist, nicht nur wirtschaftlich, sondern gesundheitlich und eben halt auch vom sozialen Miteinander. Das darf man jetzt auch nicht unter den Tisch fallen lassen.
Herr Dr. Pförtner, wir haben es gerade gehört, die Menschen sind sich schon sehr, sehr bewusst, dass sie besondere Risiken auch eingeben, durch ihr Leben, durch die Art ihrer Arbeit auch. Was bedeutet das, wenn man letztlich eigentlich nichts machen kann, weil man diese Lebensumstände erstmal so hinnehmen muss, wie sie sind?
Das bedeutet natürlich im Endeffekt auch wieder eine psychosoziale Belastung. Mhm. Es gibt eine amerikanische Studie, die auch gezeigt hat, dass Menschen, die wohl wussten, dass sie infiziert sind, trotzdem arbeiten gegangen sind, weil sie Angst hatten, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Das zeigt ja, mit welchen Belastungen die Menschen in prekären Lebensverhältnissen zu kämpfen haben und welche Abwägungen sie zu treffen haben. Gesundheit, Erhalt des Lebensstandards. Und das, viele Faktoren, die jetzt gerade auch nochmal genannt worden sind, die haben alle gesundheitliche Effekte. Es hat ganz viel mit Stress zu tun, psychischen Belastungen, die dann am Ende möglicherweise in Dingen wie Depressionen, Angststörungen enden können.
Wir werden gleich ja auch, wenn wir über die Wohnsituation auch nochmal sprechen, auch nochmal diese psychosoziale Belastung, denke ich mir, auch aufgreifen. Herr Brühl, nun steht Omikron vor der Tür. Sie haben eben auch gesagt, natürlich sind auch die vielen, vielen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind auch gefährdet, sind oft älter. Umso wichtiger ist aber gerade auch in diesen Zeiten, dass die Tafeln ihr Angebot aufrechterhalten können. Wie schauen Sie, wie gehen Sie jetzt in die nächsten Wochen?
Ja, das ist natürlich auch eine Herausforderung, weil wir haben natürlich auch erlebt, dass es Helferinnen und Helfer gab, die zwischendurch pausiert haben. Andere haben auch gesagt, ich mache das nicht mehr weiter, ich kann das nicht mehr. Auch da gibt es einen Rückgang zu verzeichnen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich zu den erprobten Ausgabemodellen auch neue Sachen. Es gab Lieferdienste, die entwickelt wurden, die auch weiterlaufen, wo viele junge Menschen, die am Anfang nicht zum Studium gehen konnten, uns unterstützt haben. Wir haben eine Verlagerung der Lebensmittelausgabe ins Freie gemacht. Das ist natürlich im Winter auch eine Riesenherausforderung. Wir haben vorgepackte Lebensmitteltüten oder wir haben feste Abholzeiten eingerichtet. Und das ist natürlich gleichzeitig mit Hygiene- und Abstandsregelungen und Verunsicherungen, was gilt jetzt und was ist machbar. Das ist natürlich auch für die sich einsetzen. Und ich will jetzt noch was drauflegen. Wir haben auch im Ahrtal natürlich auch Tafeln, die dann auch zusätzlich noch von der Flut betroffen sind, wo dann auch die Hilfe nicht weitergehen konnte. Also da kommt einiges zusammen. Und da muss man sehr deutlich sagen, dass die Helfenden sich da sehr engagieren. Aber das steht natürlich auch im Vordergrund, sie selber zu schützen. Und da ist natürlich eine hohe Verunsicherung, was gilt jetzt, was können wir machen, was können wir leisten.
Herr Brühl, 30 Sekunden haben wir noch vor den Nachrichten. Gibt es die Sorge bei Ihnen, dass die Zahl der Menschen, die Hilfe benötigen, noch weiter steigen wird?
Auf lange Sicht auf jeden Fall.
Mhm. Herr Brühl, herzlichen Dank erstmal, Jochen Brühl, der Vorsitzende der Tafel Deutschlands, für seine Einschätzung, für seine Erfahrungen. Wir werden nach den Nachrichten weiter diskutieren. Entscheidet der soziale Status, wen die Pandemie besonders trifft? Die Telefonnummer kostenfrei, unter der Sie uns erreichen können, um uns vielleicht auch Ihre Erfahrungen zu schildern. 00800 4464 4464 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de und wir melden uns zurück mit der Sendung Agenda nach den Nachrichten. Entscheidet der soziale Status, wen die Pandemie besonders trifft? Unser Thema heute in der Sendung Agenda mit Dr. Ulrich Schneider, ist der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes, und mit Dr. Timo Kolja-Pförtner, ist Medizinsoziologe an der Universität Köln. Und noch einmal die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie mitdiskutieren, uns Ihre Erfahrungen schildern wollen, 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Und geschrieben hat uns Wolfgang Daub, und er schreibt: Natürlich trifft Corona vor allem die Armen. Schlecht bezahlte Knochenjobs ohne Möglichkeit zu Homeoffice, beengte Wohnverhältnisse und dazu noch 2 Jahre Medien sowie Politiker, die gerne von Empathie und Augenhöhe faseln, aber die es nicht auf die Reihe bringen, verständlich zu informieren. Ein wenig abgekürzt die Mail von Herrn Daub. Herr Pförtner, ist das so, dass Medienpolitiker, vielleicht auch die, über die wir hier reden heute, die schlechter gestellt sind, sozioökonomisch schlechter gestellt sind, dass die nicht erreicht wurden?
Ja, zumindest ist das auch mein Eindruck. Also mir persönlich fällt es ja sogar schon schwer, durch den Dschungel aller Verordnungen, die da tagtäglich möglicherweise neu entstehen, durchzublicken. Und ja, und die grundsätzliche Frage ist natürlich dabei, wie kriegen wir die Menschen auch in sozial benachteiligten Lebensverhältnissen besser erreicht? Denn wenn ich in die Medien reinschaue, wenn ich Fernsehen schaue, wird darüber kaum diskutiert. Ja, es sitzen viele Virologen, Mediziner, die über das Pandemiegeschehen sprechen, aber da sind kaum Menschen vertreten, die beispielsweise Soziologen, Armutsforscher oder Ähnliches, die genau über diese Belange auch sprechen und auch darüber reden, wie es den Menschen dort geht und wie wir sie erreichen können.
Ja. Also das heißt, Herr Förner, aus Ihrer Sicht kommen diejenigen, die vielleicht unter die Armutsquote fallen, die schlechter gestellt sind, die es schwerer haben in dieser Gesellschaft, die kommen auch medial viel zu kurz?
Ja, meines Erachtens so. Absolut.
Herr Schneider, wie sehen Sie das?
Ja, es ist so eindeutig. Wenn man sich nur anschaut, für wen wurden welche Hilfen denn sofort, und ich muss sagen, richtigerweise zur Verfügung gestellt, das waren alle die, die arbeiteten mit Kurzarbeitergeld, das waren Schutzschirme, die aufgespannt wurden für selbstständige andere. Diejenigen, die bereits in Armut waren, und da brauche ich jetzt überhaupt keine Obdachlosen oder andere Gruppen bemühen, sondern wirklich die, die kein Geld hatten, von denen der Jochen Buhl vorhin von den Tafeln sprach, die gingen völlig leer aus. Die bekamen zum ersten Mal, das muss man sich vorstellen, eine Hilfe von 150 Euro 2021, nachdem die Pandemie bereits ein Jahr lang zugange war. Sie bekamen erstmals 10 FFP2-Masken, 10 Stück im Februar 2021, nachdem man die Masken ja schon ein Jahr tragen musste, und auch nur 10. Und das war es dann auch wieder. Also diese Gruppen wurden völlig außer Acht gelassen. Es hätte geholfen, so Geld. Es hätte wirklich Geld geholfen. Deswegen haben wir gesagt, gebt doch diesen Menschen in Hartz IV und Altersgrundsicherung erstmal 100 Euro jetzt pro Monat drauf, damit sie Masken kaufen können, damit sie kompensieren können, dass die Tafeln zumachten im 2020. Wir haben das gerade von Jochen Buhl gehört. Geld hätte geholfen und Räume hätten geholfen. Also wenn man doch weiß, Homeschooling geht gar nicht mit vielen Menschen auf zu engem Raum und dann vielleicht auch technisch schlecht ausgestattet, dann hätte man auch dann, wenn Schulen geschlossen sind, natürlich schon die Klassenzimmer nutzen können, um für die Kinder und Jugendlichen, wo es zu Hause gar nicht geht, wenigstens Räumlichkeiten für diesen Distanzunterricht zur Verfügung zu stellen, ähnliches. Das haben wir alles nicht getan. Und die Armen sind wirklich durchs Raster gefallen.
Am Telefon ist jetzt Susanne Rabe-Rachmann. Frau Rabe-Rachmann, grüße Sie erstmal. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Ich weiß, Sie arbeiten beim Caritas-Verband für die Stadt Köln. Erzählen Sie, was Sie genau machen dort.
Ja, wir haben einerseits die Perspektivberatung für Geflüchtete. Das heißt, wir kümmern uns um die Menschen, die noch keinen sicheren Aufenthalt haben oder wieder Fragen zu ihrem Aufenthalt haben und Fluchthintergrund haben, und beraten sie zu ihren aufenthaltsrechtlichen Perspektiven, wie auch Integration und Partizipation. Und andererseits leite ich das interkulturelle Zentrum auch hier der Caritas in Köln-Kalk, wo wir auch sehr viel Informations- und Begegnungsarbeit machen.
Nun haben wir ja gerade schon gehört und haben auch darüber gesprochen, Medien, auch Politik hat es nicht geschafft, die zu erreichen, die vielleicht besonders dringend Informationen, Unterstützung auch benötigt haben. Gilt das auch für Geflüchtete und in besonderem Maße für Geflüchtete?
Natürlich gilt das auch für Geflüchtete, und das gilt insofern auch in besonderem Maße für Geflüchtete, weil einerseits eine große Gruppe der Geflüchteten ja auch überhaupt noch keinen privaten Raum hat, sondern in Gemeinschaftsunterkünften, teilweise in sehr großen Landesunterkünften leben muss. Andererseits dort auch sehr wenig Unterstützung, finanzielle Unterstützung erhalten kann. Die bekommen ja nur ein Taschengeld, ja. Und natürlich auch deshalb, weil sie sprachlich häufig ja noch nicht in der Lage sind, die Informationen zu verstehen, die jetzt von deutscher Seite gegeben werden, beziehungsweise auch dann medial tätig zu werden. Wir haben unter den einreisenden Geflüchteten sicherlich auch immer noch einen hohen Anteil von Menschen, die wenig Chancen hatten, Schule zu besuchen. Das heißt auch einen Anteil von Analphabetinnen und Analphabeten, die natürlich dann sich auch nochmal in ganz anderer Form mit der Kommunikation hier auseinandersetzen müssen und die dann nur erreicht werden können, indem sie auch persönlich angesprochen werden.
Wie ist die Situation in den Flüchtlingsheimen? Wie viel Abstand? Wir haben ja eben auch schon über die Wohnverhältnisse auch gesprochen, die schwierigen Wohnverhältnisse. Wie ist das in Flüchtlingsheimen? Ist Abstand möglich? Ist Hygiene möglich? Gibt es ausreichend Masken? Ist Infektionsprävention dort möglich und wird sie dort geleistet?
Das ist von Unterkunft zu Unterkunft und von Ort zu Ort leider ein wenig unterschiedlich. Wir haben die Situation, dass wir sehr große Unterkünfte haben, wo nach wie vor mehrere Menschen sich einen Raum teilen müssen. Der Raum kann unterschiedlich groß sein. Es werden grob Hygienemaßnahmen, sage ich jetzt mal, vorgesehen. Und es werden auch ab und an Masken verteilt. Aber die Ausstattung insgesamt ist noch sehr, sehr wenig. Und die Ansteckungsgefahr ist nach wie vor gegeben, auch wenn natürlich auch zum Impfen aufgerufen wird. Es gab auch einige Corona-Ausbrüche in den Flüchtlingsunterkünften. Und sie sind auch nach wie vor dort. Aber sie sind ja insgesamt auch in der Gesellschaft. Wir haben auch Unterkünfte, wo Familien schon einen etwas stärkeren privaten Raum haben, ihren eigenen Raum haben, selbst auch kochen können. Da sieht es ein bisschen anders aus, also es ist immer noch eng, es sind ja keine großen Räume.
Frau Rabe-Rachmann, das Wichtigste ist ja überhaupt für Flüchtlinge, die deutsche Sprache zu lernen.
Richtig.
Gibt es da Kurse in Präsenz? Wenn nicht, ist das auf Distanz möglich? Gibt es dann zumindest digitale Ausstattungen, zum Beispiel auch in Flüchtlingsheimen, um die Sprache zu lernen?
Also, das ist auch sehr unterschiedlich. Es gab eine sehr unzureichende technische Ausstattung in den Gemeinschaftsunterkünften. Es gibt keine WLAN-Verbindungen teilweise oder keine ausreichenden WLAN-Verbindungen. Es gab fehlende Computer und Laptops natürlich, und weil es dafür überhaupt keine Finanzierung vorgesehen war, ist. Da ist es so, dass teilweise die Kommunen rangegangen sind und da versucht haben, nachträglich auszustatten. Teilweise haben auch Träger der sozialen Arbeit in den Unterkünften versucht, über Spendenmittel hier Zugänge zu ermöglichen. Aber das ist noch sehr, sehr wenig, und das muss man insgesamt nochmal sehr strukturell angucken und auch verändern und verbessern. Da, wo es eine Unterstützung der digitalen Ausstattung gegeben hat, da war es ja teilweise für Schüler und Schülerinnen, die das aber aus sprachlichen Gründen noch gar nicht so richtig nutzen konnten. Die Eltern können da wenig Unterstützung leisten. Auch da mussten zusätzliche Unterstützungsangebote organisiert werden, die teilweise auch aber immer noch fehlen. Und es ist ja so, dass die Kommunikation mit den Behörden teilweise auch digital erfolgen soll. Und die Betroffenen, wenn sie nicht ausreichend Deutsch sprechen und schreiben und lesen können, und ja, in Englisch kommt man ja ab und an auch noch mal ein Stück weiter, haben da überhaupt keine Chance, die Behörden zu erreichen. Das ist auch ein großes Problem, weil teilweise Probleme entstehen in der Verlängerung von Aufenthaltsgenehmigungen, was wiederum dazu führt, dass Geflüchtete oder Menschen mit Migrationsgeschichte, Einwanderungsgeschichte, Arbeitsverträge, so wie sie schon haben, eventuell wieder verlieren, weil der Arbeitgeber sagt, ich brauche die Aufenthaltserlaubnis von dir. Ne?
Nun, vielleicht ganz zum Schluss, Frau Rabe-Rachmann, weil wir natürlich auch weitere Hörerinnen und Hörer auch hier mit in die Runde auch mit hineinnehmen wollen. Die Kontakte vieler Geflüchteten sind eingeschränkt. Wir haben eben von den Tafeln gehört, auch ehrenamtlich Arbeitende ziehen sich entweder zurück, haben Sorgen auch vor Infektion. Wie sieht es da bei der bei der Geflüchtetenarbeit aus?
Also die Flüchtlingsberatungsstellen in Köln haben sich alle entschieden, ihre Kontakte weiterhin aufrechtzuerhalten. Es gab natürlich auch bei uns weiterhin Entwicklungen in digitale Beratung, telefonische Beratung, aber persönliche Termine sind vor Ort möglich. Wir halten uns da natürlich auch, soweit wir informiert sind, über die entsprechenden Regelungen, entsprechend auch den Landesregelungen mit den 3G-Regelungen, versuchen auch das mit den Geflüchteten zu besprechen. Wir können nicht in jedem Fall nur Geimpfte beraten, weil es ja natürlich auch Menschen gibt, die neu einreisten, die noch gar keinen Kontakt zu irgendwelchen anderen Institutionen hatten. Und wir versuchen mit ihnen auch immer ins Gespräch zu gehen, was für sie möglich ist, wie der weitere Weg aussehen kann und was ihre Beweggründe sind, weshalb sie eventuell aktuell sich auch noch nicht impfen lassen konnten. Aber wir sind persönlich vor Ort, weil anders geht es nicht. Denn es ist tatsächlich so, dass wir sehr viel Unterstützung leisten müssen, um den Kontakt zu Behörden wie auch zu Anwälten und zu anderen wichtigen Entscheidungsträgern für Geflüchtete auch zu ermöglichen.
Frau Rabe-Rachmann, herzlichen Dank, dass Sie uns Ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben. Alles Gute Ihnen.
Danke auch und Ihnen auch.
Tschüss. Herr Pförtner, vielleicht auch nochmal aus medizinsoziologischer Sicht, gerade wenn wir in Richtung Geflüchtete schauen, gerade wenn wir auch in Richtung Menschen mit Migrationshintergrund schauen, auch was diese Sprachbarrieren betrifft, ist das eine Gruppe, die nochmal in besonderer Weise auch infektionsgefährdet ist, auch gesundheitlich gefährdet ist durch diese Pandemie?
Ja, ich denke, das ist ja auch gerade deutlich geworden. Und ja, natürlich ist es so, ja, wenn wir einfach... Wir wissen ja auch, dass sozusagen eine gewisse Risikowahrnehmung auch bedingt, ob man sich testen lässt, ob man sich impfen lässt. Aber wenn man überhaupt nicht weiß über die Risiken, nicht aufgeklärt werden kann, weil da sprachliche Barrieren herrschen, dann ist es natürlich auch erklärbar, warum die Menschen sich nicht impfen lassen, weil sie das Risiko einer Infektion gar nicht kennen.
Wie sieht das, wenn wir uns, Sie haben gerade das Stichwort Impfen angesprochen, wenn wir uns die Impfsituation anschauen, eben auch in Regionen und Stadtteilen, die eher sozial benachteiligt auch sind, ist die Impfquote dort deutlich, deutlich niedriger als in anderen städtischen Bereichen, Bezirken?
Dazu gibt es bis dato, sind mir dazu keine Studien bekannt. Es gibt eine Studie, die schon zeigen konnte, dass es auch eine Ungleichheit im Impfverhalten gibt. Ja. Was aber tendenziell schon erkannt worden ist, dass natürlich die Impfangebote und auch die Testangebote nach Vierteln variieren und dass natürlich in den wohlhabenderen Vierteln mehr Test- und auch mehr Impfangebote gibt. Also das heißt, dass der Zugang zur Versorgung ja auch variiert nach ja, sozialer Lage des Viertels.
Am Telefon begrüße ich jetzt Frau Renzel. Frau Renzel, hallo, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich lese auf meinem Display, Sie rufen aus Solingen an und sind Kinder- und Jugendtherapeutin.
Ganz genau.
Und damit, bitte, Entschuldigung.
Ja, alles gut. Ich bin Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und bin richtigerweise in Solingen tätig. Und ich mir war es ein Anliegen, mich an Ihrer Sendung zu beteiligen, weil ich gerne einige Eindrücke aus meiner Arbeitsrealität, aus meinem Arbeitsalltag mitteilen möchte und mit Ihnen teilen möchte.
Gerne. Wir schauen ja auch und auf die Kinder und Jugendlichen. Es ist ja auch schon mehrfach auch angesprochen worden, wie sich beengte Wohnverhältnisse, wie sich vielleicht auch eine Bildungsferne der Eltern, vielleicht auch das Nichtvorhandensein von digitalen Möglichkeiten, wie sich das auf Kinder und Jugendliche ausgewirkt hat, die Schulschließungen. Wie erleben Sie es in Solingen?
Ich kann mich anschließen an den bisherigen Ausführungen. Mir wäre es einfach wichtig, dass wir, wenn wir an bildungsferne Familien denken oder an Familien mit niedrigem sozialökonomischem Status, ich denke, es passieren manchmal oder es besteht die Gefahr, dass wir dann spontan, intuitiv tatsächlich an geflüchtete Familien denken, an Menschen denken, die von Armut betroffen sind. Ich würde gerne generell tatsächlich auch über Familien sprechen, die einfach mehrere Risikofaktoren mitbringen. Sicherlich die bereits erwähnten, aber eben auch die alleinerziehenden Elternteile, die tatsächlich teilweise auch in der kritischen Infrastruktur tätig sind, also auch die Kinder von den Krankenschwestern, die Kinder von den Kassierern und Kassiererinnen. Und ich erlebe halt in meinem Arbeitsalltag, was tatsächlich insbesondere auch die flächendeckenden Schulschließungen für Auswirkungen auf diese Kinder hatten. Und ich kann schon rückmelden nach meiner Erfahrung, aber auch nach den Erfahrungen vieler Kollegen und Kolleginnen ausgehend, mit denen ich gut vernetzt bin, dass wir schon einfach merken, dass die Kinder mit eben niedrigerem sozialökonomischen Status einfach auch die größeren Nachteile erlitten haben. Also die Nachfrage in meiner Praxis ist ganz massiv gestiegen. Ich spreche von Kindern und Jugendlichen mit depressiven Störungen, mit vielfältigen Angststörungen. Und ich möchte hier wirklich auch betonen, dass es da nicht einfach um Befindlichkeitsstörungen geht, sondern tatsächlich um psychiatrische Erkrankungen. Mhm. Ne? Also die Qualität von diesen Belastungen ist so weit, dass wir von diagnostizierten Erkrankungen sprechen. Mhm. Und da habe ich, ich so beobachten konnte, ist einfach, dass vor allem die flächendeckende Schulschließung, auch die Schließung der Sportvereine, insbesondere für diese erwähnten Familien eben auch es erschwert haben, überhaupt den Anschluss noch halten zu können.
Frau Renzel, wenn ich vorschlagen darf, bleiben Sie noch am Telefon. Wir würden das gerne gleich auch noch mal vertiefen. Ich gebe es auch mal in die Runde ein. Vielleicht Herr Schneider auch erstmal in Ihre Richtung. Ja. Ich habe gesagt, Mitte Dezember haben Sie diesen Armutsbericht Armut in der Pandemie vorgelegt. Haben und hatten Sie auch die Kinder und Jugendlichen im Blick? Und wie fällt Ihre Einschätzung ein zu dem, auch was Frau Renzel gerade gesagt hat?
Nein, bei Kindern und Jugendlichen, wir haben ja Einkommensarmut gemessen. Deswegen konnten wir das statistisch, war das jetzt nicht so relevant. Aber ich glaube, ein anderer Punkt, der ist jetzt ganz wichtig auf den Tisch gelegt worden. Es geht wirklich um die Bedürfnisse von Kindern. Wir diskutieren ja häufig immer, ja, die Schule und die haben Bildungsrückstände und sie wollen doch lernen. Ich behaupte mal, die vermissen nicht so sehr ein Lateinbuch, wenn die Schule nicht stattfindet. Das Lernen ist ein Vehikel für die wichtigen sozialen Kontakte. Darum geht's. Und deswegen fand ich auch schön, dass gerade erwähnt wurde, auch die Sportvereine hatten ja geschlossen, die Jugendclubs hatten geschlossen. Und man kann sich überhaupt nicht vorstellen, was das für Kinder bedeutet. keine sozialen Kontakte haben zu dürfen, nicht mit anderen spielen zu können, nicht mit anderen Abenteuer erleben zu können, was unternehmen zu können, was das für Jugendliche in der Pubertät bedeutet. Also keine Partys feiern zu können, also ein Jahr lang wirklich jeglichen körperlichen Kontakt angstbesetzt haben zu müssen, weil es immer heißt, du kannst dich anstecken, bitte bleibe von anderen Menschen fern. Also das ist glaube ich, das Schlimme. Und ja, was Arm und Reich anbelangt, natürlich hat eine Familie mit mehr Einkommen, kann diesen Druck, der da auf den Kindern lastet, leichter kompensieren, wenn man dann im letzten Sommer oder im Sommer 2020 oder 2021 dann auch mal wegfahren konnte oder manche flogen ja auch weg in Urlaub, dann ist das natürlich noch, wenn ein Garten da ist, wo man schon mal ein paar Leute einladen kann, ist das natürlich eine weniger belastende Situation als bei den Kindern, wo wirklich zu Hause Not herrscht.
Also das ist wahrscheinlich der entscheidende Unterschied, denn es gibt ja in allen sozialen und gesellschaftlichen Gruppierungen leiden Kinder und Jugendliche natürlich unter diesen fehlenden sozialen Kontakten. Herr Dr. Fördner, als Medizinsoziologe, haben Sie die Kinder, die Jugendlichen, gerade die, die in schwierigen, auch finanziellen Verhältnissen groß werden, bildungsfern groß werden, haben Sie die auch nochmal besonders im Blick?
In aktuellen Studien sind sie mir leider nicht so bekannt, aber wir haben früher natürlich auch schon viel dazu beforscht, also inwieweit sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche auch gesundheitliche Beeinträchtigungen haben und die zeichnen sich auch schon im frühen Kindes- und Jugendalter ab. Und das ist natürlich auch eine Phase, in dem ja der Baustein für das weitere Leben gelegt wird. Und das, was gerade die Zuhörerin hier gesagt hat, dass man muss sich ja vorstellen, das ist ja in einer Phase, wo, wie gesagt, wo der Grundstein für das weitere Leben gelegt wird. Und wenn man schon so früh an Depressionen, Angststörungen leidet, kann man sich ja mal ausmalen, was das für das weitere Leben möglicherweise bedeutet, ne? Und wir diskutieren ja auch sehr häufig, was sind die Langzeitfolgen dieser Pandemie? Und ich glaube, hier müssen wir auch noch mal drüber diskutieren, was das insbesondere für die sozial Benachteiligten und insbesondere auch für die Kinder und Jugendlichen bedeutet.
Angesichts der Tatsache, Sie haben es, Frau Henzel, ja eben auch angesprochen, dass es viel, viel zu wenig auch Therapiemöglichkeiten auch für Kinder und Jugendliche gibt. Frau Henzel, nun ist es ja so, man hat erkannt, Schulen schließen, das ist der falsche Weg und man versucht ja momentan alles, das auch zu verhindern. Hat aus Ihrer Sicht Politik gelernt und die richtigen Schlüsse aus dem gezogen, was Sie uns auch über Kinder und Jugendliche eben berichtet haben?
Das mag ich nicht global beurteilen. Also ich habe schon den Eindruck, dass verstanden worden ist, was diese flächendeckende Schulschließung für Auswirkungen nach sich gezogen hat. Ich würde mir einfach wünschen, dass tatsächlich die Belange und die Interessen von Kindern und Jugendlichen einen größeren Fokus einnehmen. Ich finde es großartig, dass inzwischen ein Expertenrat eingerichtet worden ist, was unsere Bundesregierung auch berät. Aber wenn ich mir da die Mitglieder angucke von 20 Mitgliedern, dann muss ich sagen, für mein Gefühl sehe ich tatsächlich die große Gruppe Kinder und Jugendliche mit all ihren psychosozialen Anliegen und Bedürfnissen als viel zu wenig vertreten. Also ich würde mir da einfach, Kinder haben ein Recht auf Schutz durch uns Erwachsene. Und also ihre wirklich psychoemotionale Entwicklung hat eine ganz große Belastung erlebt durch die letzten 2 Jahre. Wie Sie gerade schon angesprochen haben, es geht ja tatsächlich nicht nur darum, um Bildung, aber das allein ist ja auch schon wichtig. Also in meiner Praxis ist zum Beispiel die Nachfrage von Familien gestiegen, die anrufen, um feststellen zu lassen, ob ihr Kind gegebenenfalls eine Lese-Rechtschreibstörung oder eine Dyskalkulie hat. Und diese Eltern sind Eltern von Zweitklässlern. Also ich habe auffallend viel Nachfrage von Eltern, von Zweitklässlern und Zweitklässlerinnen mit Verdacht auf Lese-Rechtschreibstörung, mit Verdacht auf Dyskalkulie. Und die jetzigen Zweitklässler, das sind die Schüler, die in den letzten 2 Jahren zur Schule gegangen sind. Und bildungstechnisch zeigen sich schon solche Defizite. Aber was mein großes Anliegen ist, die ganze psychoemotionale Entwicklung. Also ich würde einfach mir mehr wünschen, dass ein größerer Fokus auf die Kinder und Jugendlichen gerichtet wird. Was brauchen die? Wir haben eine Pandemie, das möchte ich auch betonen. Also ich erlebe die Kinder und die Jugendlichen als mit einer ganz, ganz hohen Kooperations- und Verantwortungsbereitschaft. Also da können viele Erwachsene sich sicherlich eine dicke Scheibe abschneiden. Die haben ganz viel Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Wie kann ich mich verantwortungsvoll und richtig verhalten in der Pandemie? Aber gleichzeitig sind es einfach junge Menschen, die in ihren verschiedenen Entwicklungsstufen einfach einen besonderen Schutz brauchen, den wir Erwachsene ihnen geben müssen. Was ich mir wünsche für die Kinder und Jugendlichen, ist einfach mehr Sicherheit, mehr Vorhersehbarkeit. Das ist das, was Kinder brauchen, um stabile Persönlichkeiten zu werden, um Vertrauen haben zu können. Also sie brauchen Zukunftsoptimismus, sie brauchen Vorhersehbarkeit. Und da ist meines Erachtens sehr viel so ein bisschen durcheinander kommuniziert worden einfach. Also auch von politischer Seite. Da würde ich mir einfach tatsächlich mehr Besonnenheit, mehr planvolle Kommunikation. Also es gab ja viele Regelungen, die morgens angekündigt wurden und abends schon wieder revidiert wurden. Natürlich ist die Pandemie ein dynamischer Prozess. Natürlich müssen Entscheidungen auch immer wieder angepasst werden. Aber es gab wirklich sehr viele Schnellschüsse, unnötige Schnellschüsse meines Erachtens, was viel Verunsicherung und viel Angst einfach auch unnötigerweise noch zusätzlich erzeugt hat.
Ich glaube, Frau Renzel, sehr engagiert ist Ihre Botschaft angekommen und sie hat auch in dieser Sendung ja jetzt auch viel Raum auch bekommen, die Kinder und die Jugendlichen auch mit in den Blick zu nehmen. Ich kenne jetzt nicht alle Mitglieder auch dieses Expertenrates, aber ich weiß, dass diese Sicht auf jeden Fall ja auch mitvertreten ist. Sie haben selber eben gesagt, okay, vielleicht nicht ausreichend, aber dazu haben Sie ja jetzt Ihren Beitrag nochmal geleistet. Herzlichen Dank dafür. Wir werden nach den Nachrichten weiterreden. Entscheidet der soziale Status, wen die Pandemie besonders trifft? Und wir wollen dann auf die aktuelle Lage auch zu Jahresbeginn schauen. Omikron, eine neue Variante. Was wird das noch einmal heißen? Wie viele Jobs sind gefährdet? Was erwarten die Schulen? Und was kann man da möglicherweise auch tun? Wir haben es gerade nochmal gehört, wie wichtig das ist, dass die Schulen offen bleiben. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie noch anrufen wollen.
Deutschlandfunk Agenda.
Letzte halbe Stunde der Sendung Agenda mit Michael Röhl am Mikrofon. Wen die Pandemie besonders trifft, entscheidet der soziale Status. Unser Thema heute, und wir haben schon gelernt und wir wissen es auch aus den Studien, es sind oft Menschen aus sozial benachteiligten Regionen, die sich häufiger und schwerer mit Covid-19 infizieren und auch ein höheres Sterberisiko haben. Die gesundheitliche Ungleichheit, die es auch schon vor der Pandemie gab, sie hat sich noch einmal verschärft, so Experten. Sie können weiter mitdiskutieren, 0800 4464 4464. Ich wiederhole es nochmal, 0800 4464 4464, oder Sie schreiben eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Meine Gäste weiterhin Dr. Timo Kolja-Pförtner. Er ist Medizinsoziologe an der Universität Köln und Dr. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes. Und am Telefon ist eine Hörerin aus Erlangen. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ja, nicht direkt aus Erlangen, also ein kleinerer Ort, ein paar Kilometer von Erlangen entfernt. Das heißt, es ist eher ein dörflicher Charakter.
Mhm. Erzählen Sie uns, wie betrifft Sie diese Pandemie?
Also ich bin jetzt mittlerweile 60 und ich bin alleinlebend, ledig und lebe mittlerweile von der Grundsicherung, weil ich eine Erwerbsunfähigkeitsrente bekomme. Wir haben auch keine 10 Masken bekommen, wir haben 3 Masken bekommen und dann haben wir nochmal Gutscheine bekommen für Masken, die wir mit einem Zusatzentgelt aus der Apotheke abholen hätten können, was teurer gewesen wäre, als sie jetzt auf dem, zum Beispiel bei so einem billigen China-Händler zu kaufen.
Hat sich ihre soziale, ihre finanzielle Situation durch diese Pandemie noch einmal deutlich verschärft?
Absolut, absolut, weil es sind ja viele Menschen, mit denen man vorher Kontakt hatte, ausgefallen. Also ich habe zum Beispiel bei einem Kunstkreis mitgemacht und der konnte sich nicht mehr treffen. Die Ausstellung ist ausgefallen und heißt, wir haben einen Gemeinschaftsgarten gehabt, da konnte ich auch keine Leute mehr kennenlernen, weil eben Gemeinschaft nicht mehr möglich war. Und ja, dass die Lebensmittelpreise wirklich explodiert sind und es waren immer, vorher habe ich meistens so für 20 Euro eingekauft und plötzlich waren diese Einkäufe 30 Euro teuer. Das heißt, da war eine 30-prozentige Preiserhöhung, die aus dem Nichts gekommen ist. Und ich kaufe wirklich billig ein und bei Discountern und gucke sehr auf die Preise. Dann konnte ich mich nicht mehr so bewegen, weil wenn ich zum Arzt gefahren bin, war einfach keine Abstandhaltung und manche Leute waren auch wirklich penetrant, Maskenverweigerer oder auch bei mir im Haus. Der Hausflur ist ja auch sehr eng und wenn die Nachbarn dann immer an einem vorbeistürmen ohne Masken und man merkt, dass sie nebenan doch noch Partys feiern, also dann kriegt man einfach wahnsinnige Angst und lebt wie in so einem Gefängnis, wo man halt wirklich auch noch jeden Tag Angst hat.
Nun reden wir gerade zu Jahresbeginn natürlich auch nochmal über diese Omikron-Welle. Was wünschen Sie sich, was erhoffen Sie sich jetzt für die nächsten Wochen, Monate?
Also ich wünsche mir einfach, dass auch Menschen, die älter sind und alleine sind, mit in den Fokus rücken und nicht nur die Produktiven und die Leute, die dem Staat das Bruttosozialprodukt erhöhen, sondern auch die Leute, die halt jetzt wirklich sich ganz zurückgezogen haben. Und also ich muss ehrlich sagen, ohne meine Katzen, die ich ja offiziell auch nicht haben darf und die mir auch zugelaufen sind und die ich nicht wirklich mir angeschafft habe, hätte ich das nicht überlebt.
Ja, ich gebe das mal weiter auch an Ulrich Schneider. Herr Schneider, wir haben eben schon über die Kinder und Jugendlichen gesprochen, die vielleicht nicht im Fokus auch der Politik auch sind. Jetzt hat gerade die Hörerin aus Erlangen auch nochmal gesagt, sie wünscht sich auch, dass man auch ihr Schicksal mit in den Blick nimmt. Wie schwer ist das auch für Sie als paritätischer Gesamtverband, dafür eine Sensibilität auch in unserer Gesellschaft, in der Politik zu schaffen?
Die Hörerin hat es ja gerade auf den Punkt gebracht. Man tut sehr viel für die sogenannten Leistungsträger in dieser Gesellschaft, aber auch für die, um die man sich wirklich nur kümmern kann. Weil Menschen, die erwerbsunfähig sind, Menschen, die im Alter sind und arm sind, und wir haben vorhin aber auch gehört, Kinder, um die man sich nur kümmern kann, wird sehr, sehr wenig getan. Und die Sensibilität dafür zu erzeugen, ist in der Politik, das sage ich ganz offen, schwierig. Das Problem liegt ja darin, wenn wir sagen, die wegen der großen Ungleichheit sind die, die am unteren Ende der Leiter stehen, stärker betroffen. Das Problem ist damit genannt. Es ist die viel zu große Ungleichheit. Alles ist auf Kante genäht. Wenn die Dame gerade sagte, sie hat zwei Katzen, man muss sich vorstellen, im Regelsatz, sie bezieht Grundsicherung, bekommt also den Regelsatz für alte und erwerbsunfähige Menschen, ist das Katzenfutter sogar rausgestrichen worden. Aus diesem Regelsatz ist rausgestrichen worden Ausgaben für ein bisschen Weihnachtsschmuck. Also wirklich alles Mögliche ist weggestrichen worden. Die Leute leben bereits jetzt unter dem Existenzminimum. Und wenn dann so eine Pandemie kommt, wo man Masken braucht, Desinfektionsmittel, dann ist einfach Schicht. Und wir haben seit 2020 erlebt, dass die Politik also wirklich kaum willens war in der Gesamtheit. Es gab einzelne Politiker, die sehr engagiert waren, konnten sie aber nicht durchsetzen. Kaum willens war, diese Menschen angemessen im Blick zu nehmen. Und wenn wir wissen, es kommt jetzt die nächste Welle auf uns zu, Omikron, dann wird einem schon jetzt bange. Man müsste jetzt ganz schnell was tun für diese Menschen, die sogenannten Regelsätze, Hartz IV, Altersgrundsicherung, 100 Euro aufstocken, Masken beschaffen, Masken zur Verfügung stellen und so weiter, damit diese Ängste weggenommen werden. Und wirklich, die Pandemie ist ja schlimm genug, aber wenn das einhergeht mit immer wieder Existenzangst, jetzt auch steigende Preise, Energiepreise, Heizen, Strom, das macht die Menschen fertig. Und wirklich, da muss mehr Unterstützung hin.
Herr Dr. Fördner, vielleicht auch nochmal aus Ihrer Sicht, immer mit dieser Existenzangst zu leben, jetzt natürlich nochmal durch diese Pandemie, durch die Inflation auch nochmal gesteigert. Was bedeutet das für die Gesundheit der Menschen?
Ja, ich glaube, das wurde ja gerade auch durch den Beitrag ziemlich deutlich. Die Hörerin hat ja auch gesagt, hätte sie die Katze nicht, hätte sie sich, wäre sie vielleicht nicht mehr am Leben. Und ich glaube, das verdeutlicht sehr eindrücklich die gesundheitlichen Auswirkungen, insbesondere auf psychischer Ebene. Und auch nochmal kurz vorweggegriffen, was ja eben aus dem Beitrag und jetzt gerade auch nochmal deutlich wird, ist, dass wir einfach eine ganz klar fehlende zielgruppenspezifische Betrachtung der Pandemie, dass die einfach auch in der Politik fehlt. Ja. Da versuchen wir natürlich auch in der Wissenschaft, die Gesundheitsförderung insbesondere, zielgruppenspezifisch zu denken und Gesundheit auch in allen Politiken zu denken. Und das fehlt einfach, das muss man klar sagen.
Ich möchte gerne noch zwei Erfahrungen mit hier auch einspielen bzw. einbringen. Und zwar geht es darum, wenn es zum Beispiel ein Sozialticket benötigt wird, das zu beantragen. Oder wenn es darum geht, Wohngeld auch zu beantragen. Vielleicht, Herr Schneider, können Sie dazu was sagen, dass aufgrund der Tatsache, dass das nur noch digital gibt, dass es kaum Ansprechpartner derzeit gibt und wenn dann mit ganz, ganz langen Wartezeiten in den Behörden, dass viele, viele Menschen sich damit überfordert sehen und das als riesengroßes, dann am Ende auch finanziell existenzielles Problem auch sehen.
Das ist so. Wir haben uns im November mit sehr vielen Menschen getroffen, die von Hartz IV leben oder Altersgrundsicherung. Eines der Hauptprobleme, das sie schilderten, war, dass in dieser Pandemie die Jobcenter zum Teil gar nicht mehr erreichbar sind. Die hatten zu. Also es gab keinen Präsenzkontakt mehr aus Infektionsschutzgründen. Und das kann man sicherlich machen, wenn jemand eine Steuererklärung abgeben muss. Der wird sich sagen, kommst du heute nicht, kommst du morgen im Zweifelsfall. Aber da geht es ums Existenzminimum. Die Menschen stellen Anträge, um überhaupt über den Monat zu kommen. Und wenn ich dann vor verschlossenen Türen stehe oder wenn ich dann rein Briefkontakt habe, möglicherweise der deutschen Sprache nicht mal sonderlich mächtig, dann macht das Angst, dann macht das einfach Stress. Und deswegen sagen wir mittlerweile als Paritätischer Wohlfahrtsverband, egal was ist, weil ja alles auf Digitalisierung umgestellt werden soll, die Menschen müssen ein Recht haben auf analoge Beratung. Es geht nicht anders. Also Menschen in besonderen Notsituationen kann man nicht vor irgendeinem Bildschirm setzen und sagen, nun mach mal. Es ist ein Riesenproblem, ja.
Thomas Kruse begrüße ich am Telefon. Herr Kruse, guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Welche Erfahrungen können Sie einbringen?
Ja, also ich würde erstmal sagen, ich bin, sagen wir mal, selber arm, aber ich war ja auch schon vor der Pandemie arm und musste mich mit meiner Situation arrangieren.
Ist das jetzt schwerer oder fällt das mit der Pandemie, mit den gestiegenen Preisen, die wir derzeit haben, nochmal deutlich schwerer?
Wissen Sie, das hängt immer davon ab, wie, was Sie meinen mit schwerer. Natürlich ist es blöd, dass, wenn Sie jetzt drauf gucken, dass Dinge zum Teil bis zu 30 Cent teurer geworden sind. Es gibt auch Artikel, die teurer, also weitaus teurer geworden sind. Es ist doch meine Entscheidung, wie ich mein Leben gestalte. Das heißt also, ich habe nicht das Gefühl, dass ich auf etwas verzichte, obwohl ich merke, dass es nicht einfacher wird. Ich glaube eher, dass wir haben wieder das Problem, dass wir so eine Art destruktive Diskussion führen und es sprechen wieder Menschen, die aus meiner Sicht überzogene Gehälter bekommen, über Menschen, über arme Menschen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer von ihren Gästen, außer die Erfahrungen, die er mit armen Menschen gemacht hat, aus dem Berufsleben heraus oder vielleicht zum Teil aus der eigenen Familie, überhaupt nachvollziehen kann, was es heißt, zum Beispiel wie ich mit 235 Euro im Monat zu leben. Es hat aber auch nichts mit Geld zu tun. Es ist der Umgang.
Ist es auch die Einstellung, Herr Kruse? Also
ja,
zu
natürlich.
Sagen, ich versuche eher positiv zu schauen, was kann ich damit gestalten und was kann ich damit machen und nicht dahin zu gucken, was kann ich mir alles nicht leisten? Oder ist das zu einfach gedacht?
Ja, vielleicht, wenn Sie Egoismen meinen, dann haben Sie vollkommen recht. Weil wer hat denn die größten Auswirkungen jetzt? Nehmen Sie doch mal die Leute, die jetzt irgendwo gearbeitet haben und ihr Festgehalt bekommen haben. Und plötzlich sind die in Kurzarbeit gekommen und haben nur noch, sagen wir mal, etwas mehr als die Hälfte bekommen. Diese Leute haben warum auch immer, sich vielleicht teure Autos gekauft und haben Kredite am Laufen. Oder haben Fahrzeuge im Leasingbereich. Diese Kosten laufen weiter. Mhm. Also ist diese Entscheidung haben diese Leute doch aber vorher getroffen. Und die haben aus meiner Sicht größere Auswirkungen auf ihr Gesamtleben als die, die schon vor der Pandemie arm waren. Weil die, die arm waren, haben vorher schon geguckt, so wie ich. Wir Arme müssen doch gucken, wie wir mit der Situation klarkommen. Und jemand, der jeden Monat Geld zur Verfügung hat, ohne groß nachzudenken, der macht sich doch gar keinen Kopf darum, was ist denn, wenn das alles plötzlich wegbricht. Wir haben doch gar nicht mehr in unserem Leben die Katastrophe, sage ich mal, als Maßgabe, was passieren könnte. Wo ist denn der Plan B von allen? Wir rufen jetzt im Prinzip dazu auf, zu sagen, oh, die Armen, denen geht's schlecht. Nein, es geht allen schlecht. Es geht jedem von uns schlecht. Ihnen, Ihren Gästen und wie auch immer. Jeder hat Auswirkungen. Wir können das nicht immer am Geld festmachen. Wir sind eine Gesellschaft, die eigentlich gemeinsam zusammenhalten müsste, um diese Krise zu überstehen.
Herr Kruse, ich gebe diese Meinung mal, und die haben Sie ja sehr, sehr deutlich auch vorgetragen. Ich gebe die mal weiter an Herrn Schneider. Herr Schneider, sind die möglicherweise mal eine ganze Zeit lang mehr Geld hatten, selbstständig gut verdient und auf einmal in der Eventbranche, Künstler, wie auch immer, Gastronomie, die auf einmal dann dastehen mit wenig oder kaum Geld, sind die mehr betroffen als die, die sich auch vor der Pandemie schon darauf eingestellt haben, mit wenig auszukommen?
Sie sind anders betroffen. Also eines vorwegnehmen, weil ja gerade die steile These im Raum gestellt wurde von Herrn Kruse, uns allen geht schlecht, auch die hier sitzen, mir geht's nicht schlecht, sage ich ganz offen. Ich habe keinerlei finanziellen Einbußen gehabt jetzt durch die Pandemie, wie 80% der Bevölkerung auch. Ich brauchte mich finanziell überhaupt nicht umstellen. Ich habe Einschränkungen im Sozialen gehabt. Und es ist sicherlich schwierig, wenn man Verwandte hat, die in einer Pflegeeinrichtung leben, die man nicht besuchen darf. Denen geht es dann wirklich schlecht. Und das sind Dinge, die belasten ungeheuer. Aber zu sagen, allen geht es schlecht und allen geht es gleich schlecht, die Erfahrung kann ich weder aus meinem Alltag noch beruflich teilen. Es ist in der Tat so, dass Menschen, die in die Armut reinfallen, häufig nochmal besondere Situationen zeigen. Sie haben häufig Ratenverträge, nicht weil sie aus Spaß irgendwelche Luxusautos gekauft haben, sondern weil sie auf dem Land irgendwie zur Arbeit kommen müssen. Sie haben häufig einen Familienstand neu gegründet und dann holt man sich auf Raten, auf Kredit natürlich einen Hausstand. Wenn man ein Kinderzimmer einrichtet, muss irgendwo das Zeug herkommen. Man bekommt es geschenkt, man bekommt es vom Trödel oder aber auf Rand. Und das sind natürlich, wenn die Schulden mitbringen, ist das nochmal eine besondere Belastungssituation, wenn man dann von Hartz IV leben muss. Aber zu sagen, nun schränkt euch mal ein und ähnliches, das ist mir schlicht zu einfach, denn Fakt ist, und da kann ich auch schwer aus meiner Erfahrung heraus diskutieren, mit 300 Euro Regelsatz kriegt man ein Kind heutzutage nicht über Monat. Mit 3 bis 5 Euro am Tag für Ernährung ist eine ausgewogene, gesunde Ernährung schlechterdings nicht möglich. Und das sind die Sätze, die vorgesehen sind. Und darum kämpfen wir auch für Erhöhung genau dieser Regelsätze, damit die Armen an dieser Stelle entlastet werden.
Herr Dr. Pförtner, wir wollen ja auch in dieser halben Stunde auf die aktuelle Situation schauen. Das heißt Omikron. Das bedeutet, man kann und wird sich schneller infizieren. Heißt das, dass die gesundheitlichen Risiken für die, die sowohl im Beruflichen als auch im Privaten aufgrund ihrer Wohnsituation wenig auf Kontakte verzichten können, dass diese gesundheitlichen Risiken nochmal deutlich steigen werden jetzt in den nächsten Tagen und Wochen?
Das kann man nicht vorhersehen, aber davon würde ich, ja, also wenn man die Studienlage jetzt betrachtet, würde ich einfach davon ausgehen, natürlich. Es hat sich ja nichts an den Lebensbedingungen jetzt maßgeblich geändert, sodass natürlich der Virus, wenn er dann sich schneller verbreitet, dann auch weiterhin sozial Benachteiligte stärker betreffen wird. Ja.
Haben Sie eine Idee, Stichwort sich selber schützen, was in schwierigen Wohnverhältnissen im Hochhaus mit einem Aufzug kaum möglich ist? Ist man dann letztlich dem ausgeliefert, wenn man in bestimmten Stadtteilen, in bestimmten Hochhäusern, wie auch immer, lebt? Kann man da nichts machen? Also ist man ein Stück ohnmächtig? Oder haben Sie eine Idee, einen Vorschlag?
Ich glaube, in gewissen Maßen ist man natürlich ohnmächtig. Aber was man natürlich schon machen kann, ist, und da sind wir natürlich bei den Maßnahmen, auf der einen Seite eben über die Politik, da muss viel stärker auch zielgruppenspezifisch gedacht werden, ne, was Maßnahmen angeht und wie man Betroffenen helfen kann. Herr Schneider hatte ja da auch schon einige Punkte genannt. Und was wir jetzt auch, glaube ich, aus den Gesprächen heute rausgehört haben, ist gerade, dass die soziale Arbeit gestärkt werden muss, weil die sind ja unmittelbar an den, ich sage jetzt mal, Brennpunkten, und können dahingehend dann auch Aufklärung leisten. Ich glaube auch, was verstärkt werden müssen, sind auch die Impfangebote und Testangebote, niedrigschwellig. Ich glaube, das sind effektive Maßnahmen jetzt, aber insgesamt muss man sich natürlich auch die Frage stellen, wie viel Ungleichheit will sich dieses Land leisten?
Ja. Sie haben gerade das Stichwort, Herr Pförtner, Sozialarbeit angesprochen und wir hätten es eigentlich nicht besser planen können, aber es ist Zufall. Wir haben mit Herrn Kretschmann aus Berlin einen Sozialarbeiter jetzt am Telefon. Herr Kretschmann, guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Als hätten wir es geplant. Was für eine Erfahrung können Sie einbringen? Arbeiten Sie dort gerade auch in den Vierteln, Bezirken, bei den Menschen, über die wir jetzt schon die ganze Zeit in dieser Sendung gesprochen haben?
Ja, ich arbeite eigentlich momentan mit den Menschen, die ganz sozusagen aus dieser Gesellschaft mehr oder weniger ausgegrenzt sind, nämlich mit den Menschen, die keine eigene Wohnung haben oder halt obdachlos auf der Straße leben. Ich habe zuvor als Lehrer gearbeitet in einer Erzieherschule, also kenne auch die Situation im ersten Lockdown für Leute, die in Ausbildung sind und junge Leute waren. Sie haben so viel schon erzählt oder so. Ich würde halt einfach nur ein kleines Beispiel nennen, was für Auswirkungen Maßnahmen im Zusammenhang mit Corona für die Leute haben. Und das ist oftmals für viele das größere Problem. Das ist so bekloppt, wie es vielleicht klingt, aber es ist tatsächlich so. Die gesundheitlichen Gefährdungen auf der Straße, die gab es schon vorher. Der Zugang zu gesundheitlicher Fürsorge, Vorsorge und auch notfallgesundheitliche Arbeit, also ins Krankenhaus kommen, war für Menschen ohne Krankenversicherung, davon gibt es sehr viele, praktisch fast unmöglich. Und war schon immer sehr schwierig. Die ist fast ausschließlich ehrenamtlich und karitativ organisiert. Und nur in absoluten Notfällen kommt man ins Krankenhaus. Und auch da sind die wohnungslosen Menschen immer diejenigen, die als Erste wieder rausfliegen, weil sie nicht krankenversichert sind. Und wir haben ganz viele Menschen, illegalisierte Leute aus anderen Staaten, aber halt auch deutsche Staatsbürger, die zum Beispiel jetzt momentan ihren Ausweis nicht haben und so weiter und so fort. Das ist ein typisches Problem. Und dann haben wir dieses Problem, selbst wenn sie geimpft sind, können sie es oft nicht nachweisen, weil digitale Impfnachweise können die wenigsten längerfristig in irgendeiner Weise vorweisen, weil sie entweder kein Handy haben, weil das Akku aus ist, weil sie es nicht nachladen können oder weil sie überhaupt kein Handy besitzen. Dann kommt 3G in den Verkehrsmitteln. Die meisten Menschen, die auf der Straße leben, haben eh schon die Schwierigkeit, dass sie das sich nicht leisten können, zum Beispiel die BVG in Berlin zu bezahlen, und haben dadurch ja immer wieder auch Schwierigkeiten, dass sie dann zum Beispiel langfristig so viel Strafen angehäuft haben, dass sie dann im Knast müssen. Erzwingungshaft. Ne? Das völlig absurd von Menschen, die nichts haben. Dann kommt jetzt plötzlich noch die Kontrollen dazu, ob sie geimpft, genesen oder
also etwas, was Obdachlose letztlich überhaupt nicht leisten können.
Das können die nicht leisten. Und gleichzeitig verschlechtert das die Situation, weil sie nämlich den Zugang zu Hilfestrukturen dadurch noch schlechter erreichen. Und diese Hilfestrukturen sind gleichzeitig mit den Regeln oftmals damit verbunden, dass sie gar klar eingeschränkt werden. Ich wollte Ihnen noch eins sagen dazu. Das Problem ist auch das, was Sie gerade vorher gesagt haben. Ja, der Zugang zum Beispiel zu niedrigschwelligen Impfangeboten, der wurde in Berlin versucht zu machen für Wohnungslose. Das Problem ist aber, dass diese sozusagen mal hier, mal dort, einen Tag da sind. Das entspricht überhaupt überhaupt nicht der Lebensrealität der Menschen auf der Straße. Der Lebensrealität der Menschen auf der Straße würde entsprechen, dass ich sage, von Montag bis Freitag kannst du von der Zeit bis der Zeit dahin gehen und kannst dich impfen lassen und nicht irgendwie morgen musst du dahin gehen.
Ja? Allein die Information wird ja wahrscheinlich auch gar nicht ankommen. Ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen, weil in 3 Minuten ist die Sendung zu Ende, Herr Kretschmann. Aber ich fand es sehr, sehr wichtig und finde es sehr wichtig, dass Sie gerade auch nochmal die Situation der Obdachlosen auch hier angesprochen haben. Herr Schneider, zum Ende der Sendung. Omikron, die Zahlen werden voraussichtlich steigen, wenn man sich das in anderen Ländern auch anschaut. Was heißt das für die Schere zwischen Arm und Reich? Was heißt das mit Blick auf die Armutsquote? Müssen wir davon ausgehen, dass sie auch zu Beginn dieses Jahres noch einmal weiter steigen wird?
Die Armutsquote bemisst sich am Einkommen. Mhm. Und ich glaube, im Moment haben wir das größere Problem bei den Armen, bei den Ausgaben. Diese Omikron-Welle, die jetzt auf uns zukommt, die geht ja einher mit massiven Preissteigerungen im Moment. Also hier verdichten sich ja Problemkomplexe, die die armen Menschen völlig unter Druck setzen. Und deswegen, ich sag's mal so, ob die statistische Einkommensarmut jetzt ad hoc steigen wird, vielleicht etwas. Aber was auf jeden Fall zunehmen wird, wenn nicht politisch schnellstens was passiert, für die Menschen, von denen wir jetzt in dieser Sendung so viel gehört haben, was zunehmen wird, ist die Not der Menschen, ist das Elend der Menschen. Und da wären wir jetzt politisch aufgerufen, wirklich schnell zu handeln, mit Erhöhung der Regelsätze in Hartz IV, Altersgrundsicherung, mit quartiersbezogener sozialer Arbeit aufstocken. Herr Pförtner hat diesen wichtigen Aspekt genannt, um auf die Menschen zugehen zu können und hier insbesondere Hilfeangebote passgenauer zu machen. Das haben wir von Herrn Kretschmann gerade gehört, für die, die ganz unten stehen, obdachlos und andere Gruppen. Jetzt wäre es an der Zeit, das anzupacken. Dann könnten wir, wenn diese Welle auf uns zukommt und wenn es uns nicht gelingt, uns vor die Welle zu werfen, dann könnten wir sicherlich das Schicksal dieser Menschen deutlich erleichtern.
Herr Schneider, wir haben noch eine knappe Minute. Die Aufforderung aus dieser Sendung auch von Betroffenen ist, nehmt uns stärker in den Blick. Wir haben eine neue Bundesregierung. Haben Sie den Eindruck, da ist Entwicklung möglich, da ist ein Lernprozess möglich, auch die in den Blick zu nehmen, die wenig oder kaum etwas haben in dieser Gesellschaft und die am Rand dieser Gesellschaft leben?
Optimismus ist Bestandteil meiner Stellenbeschreibung. Wir gehen auf die Politik zu und wir gehen offen dahin zu und wir unterstellen immer erstmal guten Willen.
Entscheidet der soziale Status, wen die Pandemie besonders trifft, unser Thema heute in der Sendung Agenda mit Dr. Timo Kolja-Pförtner, dem Medizinsoziologen an der Universität Köln und Dr. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes und mit vielen, vielen unterschiedlichen Stimmen und Erfahrungen, die heute in dieser Sendung zu Wort gekommen sind. Nach den Nachrichten geht es an dieser Stelle weiter mit Umwelt und Verbraucher. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röhl.